Marabu Klassik mit Julia Reinhardt.
Radio Marabu.
Heute das große Interview mit Felix Lieser bei Radio Marabu.
Marabu Klassik mit Julia Reinhardt.
Jetzt auf Radio Marabu. Die 2-Stunden-Sendung mit Felix Klieser. Anlässlich seines aktuellen 5. Albums, das bei Berlin Classics erschienen ist, Beyond Words, haben wir ihn im März 2021 interviewen können. Wir beginnen mit 30 Minuten Nonstop-Musik, die sich Felix extra für diese Sendung ausgesucht hat. Wir hören The Police. Danach Felix Klieser von der aktuellen Platte mit einem Stück von Johann Sebastian Bach. Richard Strauss mit Peter Damm und der Staatskapelle Dresden, dem ersten Hornkonzert Opus 11. Christiane Karg zusammen mit Felix Klieser von ihrer Platte Heimliche Aufforderung. James Horner aus London Symphony Orchestra mit Sons of Scotland. Und danach Felix Klieser und Christoph Keimer von seinem Debütalbum Reveries, das Adagio und Allegro Opus 70.
Smile.
Thank you. Thank you. Marabu.
Marabu Klassik.
Julia Reinhardt. Marabu.
Seit Anbeginn unseres Klassik-CD-Tipps der Woche bei Radio Marabu begleitet er uns. Felix Klieser, der 1991 in Göttingen geborene Hornist, den wir damals anlässlich eines Konzerts in Frechen in der evangelischen Kirche Alt St. Ulrich interviewen durften. Damals spielte er zusammen mit Christoph Keimer, wo sie vor komplett gefülltem Haus sein erstes Album Reveries vorgestellt haben. Seither ist auch seine Interpretation des für Ventilhorn komponierten Stückes von Robert Schumann, das Adagio und Allegro, jeweils das Intro unseres Klassik-Tipps. Jüngst ist das fünfte Album des Hornisten Beyond Words erschienen. Wir haben es bereits im Klassik-CD-Tipp vorgestellt. Heute haben wir die Ehre, mit Felix Klieser erneut nach dem Interview im Januar 2014 sprechen zu dürfen.
Lieber Felix Klieser, wir haben bereits einmal ein längeres Interview geführt. Damals in Frechen, ein unvergesslicher Abend, zusammen mit Christoph Keimer in Alt St. Ulrich. Seither ist eine Menge passiert. 3 weitere CDs haben Sie nach Ihrer ersten Veröffentlichung herausgebracht. Die fünfte ist gerade erschienen. Wie haben Sie die Zeit seither erlebt? Haben sich Erwartungen, die Sie an das Leben als Musiker hatten, erfüllt?
Oh, ich glaube, ich hatte gar keine Erwartung ans Leben. Also ich hatte auch keine Erwartung als Musiker. Ich hatte gar nichts. Ich bin da einfach reingegangen, habe gemacht, was so auf mich zugekommen ist. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich hatte mit der Welt ja gar nichts irgendwie davor am Hut und hatte da auch irgendwie keine Pläne, ernsthaft jetzt Solist zu werden oder irgendwie. Ich habe jetzt auch nie darauf hingearbeitet, sondern das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Deswegen war das so ein bisschen so ein kleiner Abenteuerspielplatz, der sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt hat und irgendwie bis heute andauert. Wie gesagt, ich war nie derjenige, der irgendwie gesagt hat, ich bin jetzt irgendwie, was ich als Kind gesagt habe, ich will jetzt Solist werden und ich will jetzt irgendwie eine Solistenkarriere machen und was muss ich tun, um Solist zu werden, sondern ich wollte einfach Musik machen und der Plan war irgendwie zu studieren und dann vielleicht in ein Orchester zu kommen, vielleicht einen guten Orchesterjob zu bekommen. So in diese Richtung war eigentlich so meine Gedanken, wenn ich irgendwie Gedanken dazu hatte. Und dass sich jetzt das entwickelt hat, was ich heute mache, das war irgendwie nie Plan meines Lebens, aber umso schöner irgendwie, dass ich das jetzt machen kann.
Kommen wir direkt zu Ihrer aktuellen CD, Beyond Words, Ihr fünftes Album. Darauf sind Kompositionen von Händel, Bach, Vivaldi und Gluck zu hören, Transkriptionen von größtenteils bekannten Werken. Klassiker, viele Menschen verbinden sicherlich vieles damit und auch durch die neue Instrumentierung werden viele Neues entdecken können. Wie kam es genau zur Auswahl dieser Stücke? Wie kamen Sie auf den Titel? Und was wäre Ihr Wunsch für die Hörer Ihrer neuen Platte?
Also es sind sehr, sehr viele Fragen auf einmal, die ich da versuche unterzubringen. Nein, die Idee ist ganz simpel. Also es geht ja darum, also meine Idee war es zu sagen, okay, man nimmt Stücke, die es vorher schon gab und vor allen Dingen bei Arien und wir haben ja auch das eine oder andere Chorwerk da drauf, hat man ja immer einen Text und der Text gibt natürlich immer irgendwie die Marschrichtung vor. Also wenn man das Ich über Liebe singt, dann kann man jetzt nicht irgendwie traurig singen oder wenn man über Freude singt, dann kann man auch nicht traurig singen. Also natürlich gibt der Sänger ist immer in gewisser Weise an den Text gebunden und die Idee war es zu sagen, okay, man nimmt diese Stücke, man nimmt diese Literatur und guckt, steckt da vielleicht noch mehr drin? Also stecken da vielleicht drinne Dinge in dem Stück drinne oder in der Musik drin, die jetzt vom Text her überhaupt gar nicht irgendwie gewollt wären oder gewollt sind? Und das war nicht so diese Ursprungsgedanke und deswegen habe ich, also ich weiß noch, das war das Erste, was ich gehört habe aus diesem Album, beziehungsweise worauf ich gestoßen bin, war das Cum Dedere von Vivaldi und dann habe ich das gehört und dachte mir so, irgendwie das lässt sich irgendwie total gut auf dem Horn spielen und dann habe ich mein Horn genommen, habe irgendwie versucht, an die Noten zu kommen, habe im Internet gegoogelt, habe die dann runtergeladen und das hat irgendwie total viel Spaß gemacht. Und normalerweise spielt man natürlich immer, also ich jedenfalls, viel Repertoire, was ich regelmäßig spiele, was ich in- und auswendig kenne. Und da war es irgendwie wieder so, wie so ein kleines Kind zu sein, das irgendwie neue Dinge entdeckt und Spaß an irgendwas hat und Dinge ausprobiert und so ein bisschen bekloppt ist und so. Und deswegen, so fing das eigentlich an und dann habe ich da irgendwie weiter recherchiert und bin dann auf immer mehr Literatur gestoßen und irgendwann hatte ich halt die Idee, Mensch, vielleicht könnte man daraus irgendwie ein Album machen und vielleicht könnte man das irgendwie aufnehmen und vielleicht könnte man das arrangieren, weil zu dem Zeitpunkt gab es natürlich auch keine Arrangements für diese Stücke, sondern es gab wirklich nur die Originalbesetzung. Und so hat sich das dann einfach Schritt für Schritt entwickelt. Dann habe ich Wolfgang Renz entdeckt, der hat irgendwie Lust gehabt, das zu arrangieren. Dann habe ich das mit dem zusammengearbeitet. Und dann bin ich irgendwie nach Zürich geflogen und wusste ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Also wir haben es ja nie ausprobieren können, auch durch diese ganze Corona-Situation. Man hat sich jetzt nicht vorher zusammensetzen können und probieren können, macht das alles Sinn oder ist das alles völliger Humbug? Deswegen war ich vor der ersten Probe auch so ein kleines bisschen nervös, ob der Schuss nicht vielleicht komplett nach hinten losging. Aber es hat alles gut funktioniert und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir das Album haben.
Und wie kam es zum Titel?
ich glaube, die Idee ist eigentlich so ein bisschen, also mein Wunsch ist es ja immer so ein bisschen zu sagen, okay, ich möchte gerne Leute an Klassik ranführen, die vielleicht sonst gar keinen Bezug zur klassischen Musik haben und die vielleicht auch ein bisschen Respekt oder womöglich sogar Angst davor haben, dass sie sagen, oh, ich bin vielleicht nicht schlau genug, ich habe nicht genug gelernt, ich bin nicht fein genug angezogen und so weiter. Und darum soll es ja nicht beim Musikmachen oder beim Musikhören überhaupt gar nicht gehen. Also es geht hier nicht darum, dass man besonders schlau ist. Es geht hier nicht besonders darum, dass man weiß, was, wie, wann, wo, wie passiert ist. Das muss ich als Interpret, als Musiker muss das können, aber ein Zuhörer, für den ist das irrelevant. Also wenn Musik gut ist, dann funktioniert sie auch ohne jegliches Vorwissen, ohne alles. Und wenn sie schlecht ist, dann funktioniert sie auch mit Vorwissen nicht. Und die Idee war eigentlich zu sagen, okay, man nimmt diese Musik, man spielt sie und man lässt den Hörer so ein bisschen freien Lauf und sagt, hört euch die Musik einfach mal an, schaut euch mal, guckt einfach mal, was mit euch passiert, berührt sie euch nicht, was denkt ihr, was für Assoziationen habt ihr, jeder Mensch von uns funktioniert komplett anders, jeder hat andere Erlebnisse, jeder hat andere Interessen, jeder hat andere Faszinationen, wenn jemand irgendwie, was weiß ich, großer Südsee-Fan ist, dann hat er vielleicht bei bestimmter Musik irgendwie Südsee-Assoziationen, der nächste liebt die Berge, der hat vielleicht irgendwelche Assoziationen zu irgendeinem, ja, zu einer Reise in die Bergen. Also das ist völlig, völlig offen und völlig frei und das macht irgendwie die ganze Sache für mich so spannend. Und ja, der Titel Beyond Words heißt ja zu Deutsch mehr als Worte oder über Worte hinaus. Und das ist ja dann diese Idee dahinter gewesen, zu sagen, okay, man hat vielleicht eine Musik, wo ein Text zugehört und man guckt eben, was ist noch mehr drin oder was steckt noch über den Worten hinaus in dieser Musik drin.
Musikalischer Partner auf der CD ist das Schweizer Ensemble Charts Chamber Artists. Woher kannten Sie das Ensemble? Haben Sie vorher schon mal mit Ihnen zusammengearbeitet? Wie kamen Sie auf Charts?
Nein, die, die Aufgabe war es natürlich, ein Ensemble zu finden, was auf der einen Seite historisch informiert spielt, aber nicht auf historischen Instrumenten spielt. Das klingt auf den ersten Blick gar nicht so komplex, ist es aber. Denn in der Regel ist es so, dass wenn man historische Ensembles hat, also Ensembles, die sich wirklich speziell mit Barockmusik oder mit Musik aus dieser Zeit beschäftigen, dann spielen die auch eigentlich fast immer auf historischen Instrumenten, sprich auf den Instrumenten dieser Zeit. Und das Problem war natürlich, dass dadurch, dass diese Literatur nie für Horn geschrieben wurde, wäre sie gar nicht auf dem damaligen Instrument, also damals hat man das Naturhorn gespielt, das wäre gar nicht spielbar gewesen. Das bedeutet, ich brauchte wirklich so ein Ensemble, was irgendwie, wenn man das jetzt irgendwie auf eine andere Ebene schieben würde, würde man sagen, ich will jetzt einen Oldtimer haben von 1940, aber mit integriertem Navi und Sitzheizung. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also eigentlich zwei Dinge, die eigentlich voneinander getrennt sind, musste ich irgendwie zusammenführen. Und da gibt es gar nicht so gigantisch viel Auswahl, beziehungsweise da gibt es gar nicht so viele Ensembles, die sich darauf spezialisieren. Und dann habe ich irgendwie mich mit einigen beschäftigt und ich fand Charts von Anfang an total toll. Also die haben eine unglaubliche Energie und Spielfreude und Intensität und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als sie dann gesagt haben, ja, wir machen das und wir machen das Projekt mit und wir nehmen das zusammen auf und so ist das dann eigentlich zustande gekommen.
Aufgenommen haben Sie die Platte in der reformierten Kirche Oberstraße in Zürich. Wie kam es zur Auswahl dieses Aufnahmeortes und gab es ein besonderes Erlebnis während der Aufnahmen, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist oder bleiben wird?
Und diese ganzen formalen Dinge, wo wird aufgenommen, wie wird aufgenommen, was kostet das, das sind ehrlich gesagt so Dinge, da habe ich gar nichts mit am Hut. Das machen die Labels, beziehungsweise das machen die Orchester, die bereiten das alles vor. Ich kenne jetzt nicht jede Kirche und jeden Saal und alles, den es auf diesem Planeten gibt. Also da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Besondere Erlebnisse, ich glaube, das ist eigentlich so, man muss sich das vorstellen, man hockt so ein bisschen wie so ein kleiner Computer-Nerd sehr, sehr lange in einem Raum und nimmt alles auf und hört sich Dinge an und guckt, wie funktioniert es, wie ist die Balance, was kann ich noch anders machen. Also es ist jetzt gar nicht so, dass das wahnsinnig spektakulär abläuft, sondern eher so wie vielleicht auch beim Film. Es ist denn doch eine sehr konzentrierte Arbeit, man ist sehr, sehr lange beschäftigt, das läuft so über 2,5 Tage ungefähr, so eine Aufnahme, und da ist man ja wirklich von morgens bis abends beschäftigt. Wenn man abends nach Hause geht, wie gesagt, das war auch für mich alles neue Literatur, dann habe ich irgendwie nochmal in die Partituren reingeguckt, nochmal geguckt, okay, worauf muss ich mich konzentrieren, was ist interessant, was ist wichtig, was ist eher egal. So läuft das dann eigentlich eher ab, wenn man dann da irgendwie sich da einbuddelt und alles aufnimmt.
2,5 Tage, das war nämlich die nächste Frage. Wie lange haben die Aufnahmen gedauert? 2,5 Tage ist ja doch ordentlich kompakt. Wie sieht so ein normaler Produktionstag aus? Fängt das zu ganz bestimmten Zeiten an? Wie läuft das ab? Wie muss sich das der Hörer vorstellen?
Ich glaube, das ist eigentlich wie so ein klassischer Bürojob, würde ich mal sagen. Also man fängt morgens irgendwie an um 9 und dann hat man ja in der Regel 6 Stunden Aufnahmezeit, hat man eine Mittagspause, zwischendurch sind ein paar Pausen. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann wird alles hingelegt und dann geht's nach Hause und nächsten Morgen geht der Spaß wieder von vorne los. Also es ist sehr, sehr strukturiert, sehr manchmal so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man sich vielleicht vorstellen würde, wie ein Künstler arbeitet. Normalerweise, ich habe mir das früher als Kind immer vorgestellt, dass man da irgendwie sich da reinsetzt und beschäftigt und dann irgendwie so lange arbeitet, bis man keinen Bock mehr hat und irgendwie sowas. Aber es ist in der Regel doch sehr sachlich und sehr strukturiert. Also wenn da irgendwie 6 Stunden auf dem Plan stehen, dann werden nicht auf einmal 6,5 Stunden aufgenommen. Sonst kommen die Ersten und meckern und schimpfen. Und also ich würde das ja gerne machen, aber manch anderer findet das denn doof. Und deswegen ist das schon, ja, kann man doch sehr mit einem kleinen Bürojob vergleichen.
Im Infosheet zur Platte sind so einige Konzerttermine genannt. Termine ab Mitte Januar 21. Wie viele davon haben stattfinden können? Und wie haben die Veranstalter der aktuellen Misere in Rechnung getragen? Vor dem Hintergrund des Lockdowns, sind die Konzerte gestreamt worden? Sind Ersatztermine vereinbart worden?
Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, mein letztes richtiges Konzert hatte ich gerade, mein Jubiläum ist ein Jahr her, ich glaube Anfang März habe ich gespielt und dann muss ich irgendwie den nächsten Tag nach Salzburg fliegen, um dort zu spielen. Und da war die Corona-Situation war schon irgendwie, man hat gewusst, es ist was. Aber ich persönlich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass die ganze Welt lahmlegen und das alles irgendwie auf Eis gelegt wird. Und dann bin ich nach Salzburg geflogen, bin dort gelandet und dann ja, habe ich irgendwie gehört, ja, gerade wurde beschlossen in Österreich, dass Veranstaltungen ab 1000 Leute war das damals noch, nicht mehr stattfinden dürfen. Und dann war ich da und bin eigentlich direkt im Flughafen geblieben und habe den nächsten Flug zurückgenommen und bin nach Hause geflogen, war abends wieder zu Hause und dann war Ruhe. Also seitdem mache ich eigentlich nicht wirklich was. Es gibt so ein paar Streamkonzerte, klar, aber es ist ganz schön, es ist ganz nett, aber es hat für mich irgendwie nicht so wahnsinnig viel mit Live zu tun. Also ich separiere da sehr zwischen den, ich nenne es jetzt mal Kunstformen, zwischen ich nehme etwas auf und ich spiele etwas live. Wenn ich was aufnehme, dann will ich irgendwas produzieren, was auch, wo ich noch in 20 Jahren von sage, auch das ist ganz nett. Wenn ich ein Live-Konzert spiele, dann geht es um den Moment und das kann in dem Moment gerade passend sein und im nächsten Moment wie ein Gespräch. Gespräch ist auch, wenn man sich unterhält, dann sind manche Dinge gerade passend, manche Dinge unpassend. Wenn man ein Buch schreibt, dann überlegt man sich ein bisschen länger, was man da so von sich gibt. So kann man das ungefähr unterschreiben, aber vom Prinzip her sitze ich viel zu Hause und ja, habe sehr, sehr viel Zeit, habe viele Serien geguckt, habe viele Dinge aufgegessen, aber habe auch so ein paar Projekte gemacht, so das war so ganz schön, wo ich irgendwie immer Bock zu hatte, aber nie die Zeit gefunden habe, das irgendwie umzusetzen. Also ich hatte zum Beispiel immer die Idee, ich würde gerne einen Online-Shop errichten, wo man CDs bestellen kann bei mir mit einer Widmung. Also wo die Leute draufschreiben können, für Susi zum 30. Geburtstag. Und dann schreibe ich da für Susi zum 30. Geburtstag drauf. Und die ganzen CDs werden auch noch signiert, also sehr, sehr individualisiert. Und die Idee hatte ich schon länger und jetzt hatte ich irgendwie Zeit dazu. Und dann habe ich mich den ganzen Sommer damit beschäftigt und habe das mit ein paar Leuten zusammen aufgebaut und so weiter. Und das ist jetzt ganz nett, weil jetzt sitze ich hier, also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann gucke ich erstmal irgendwie in meine Mails rein und dann sind da wirklich sehr nette und amüsante Widmungen da, die ich dann auf die CDs schreibe, irgendwie beim Predigtschreiben und beim Pfeiferrauchen und wirklich sehr, sehr nett. Und das sind so Projekte, wo ich irgendwie Lust zu hatte und nie Zeit zu hatte und die kann ich jetzt eigentlich sehr, sehr gut umsetzen.
Thank you.
normalerweise ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Haben Sie fixe Arbeitszeiten? Gibt es bestimmte Rituale, ein morgendliches Joggen oder ein ganz bestimmtes Frühstück, einen bestimmten guten Morgendrink? Wie starten Sie in den Tag? Und was darf an einem guten Tag für Sie nicht fehlen?
Es gibt, also wenn es irgendwas nicht gibt, dann gibt es einen Alltag oder es gibt eine Routine oder es gibt... zu Hause geht es vielleicht noch so ein bisschen, dass man sagt, man steht morgens auf, frühstückt und übt, okay, aber auf Reisen ist das komplettes Chaos. Also das ist dann auch oft so, dass man dann, was weiß ich, irgendwo in Takatuka-Land hängt und dann gibt es in Europa zum Beispiel gibt es Nachtflugverbote in den größten Teilen und in, was weiß ich, Kasachstan oder so, da juckt das niemand und dann kann das sein, dann spielt man irgendwie ein Konzert in Kasachstan und geht ins Hotel, schläft 2 Stunden und morgens um 2 geht zum Flughafen, um dann irgendwie weiterzufliegen. Also da gibt es wirklich, das, was es definitiv nicht gibt, ist irgendwie eine Form von Alltag, von Routine, von Gleichmäßigkeit, sondern es ist wirklich jeder Tag ist individuell geplant und individuell geguckt, wie man das löst und manchmal ist auch ein bisschen konfus, dann bleibt man irgendwo hängen, dann bleibt man in irgendwelchen Flughäfen hängen, dann bleibt das Gepäck hängen. Also man muss da sehr, sehr flexibel sein, so was den Alltag angeht. Also wenn man so seine festen Schlafengehzeiten hat und seine festen Aufgehzeiten oder so, dann ist man da, glaube ich, ziemlich verloren.
Haben Sie einen eigenen Proberaum oder ist Ihr Proberaum Teil der eigenen 4 Wände? Wie darf man sich das bei Ihnen vorstellen?
Nee, ich übe zu Hause. Also Proben finden sowieso immer irgendwo anders statt. Also was ich zu Hause mache, ist üben. Und wenn ich ja mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen irgendwas mache, dann wird das irgendwo auf dem Planeten stattfinden. Das ist eigentlich immer da. Entweder man trifft sich in einer Stadt, wo man probt, oder man probt da, wo das Konzert stattfindet, einen Abend vorher oder irgendwie sowas. Also zu Hause übe ich nur und dafür reicht mein Zuhause völlig aus.
Auch wenn die Frage schon oft gestellt wurde, sorry, wie kamen Sie als Kind zum Horn? Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf dieses Instrument?
Also das ist eine sehr lustige Frage, weil ich es gar nicht weiß. Also ich kann es, ich war nie irgendwie im Konzert, wo ich ein Horn gesehen habe oder wo ich mit dem Horn zu tun hatte. Oder es gab jetzt auch nicht in meinem Umfeld irgendwie jemanden, der irgendwie was mit Hörnern zu tun hat, Hörner gebaut hat, Hörner zersägt hat, Hörner an die Wand genagelt hat. Also das gab es nie. Und mit 3 Jahren hatte ich den Wunsch, ich wollte unbedingt Horn spielen. Und dann sind meine Eltern, ich komme aus Göttingen, das ist eine mittelgroße Stadt, würde ich mal sagen, jetzt nicht riesig, aber auch nicht wahnsinnig klein. Und da gab es einen Hornlehrer, der das eben unterrichtet hat. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, ja, ich will gerne Horn spielen und so. Und dann ja war die noch so ein bisschen, naja, ein bisschen jung, ein bisschen klein, vielleicht ein bisschen warten, vielleicht irgendwie am Anfang noch Xylophon oder irgendwas anderes, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel Kraft oder Lungenvolumen oder ähnliche Dinge braucht. Aber ich wollte halt unbedingt Horn spielen. Also ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie Xylophon zu spielen oder irgendwas anderes zu spielen. Und dann haben die sich irgendwann breitschlagen lassen und dann habe ich kurz nach meinem 4. Geburtstag habe ich dann irgendwie meinen ersten Hornunterricht bekommen und habe damit angefangen. Aber wo ich das Instrument das erste Mal gesehen habe, wo ich damit irgendwie zu tun hatte, das bleibt bis heute irgendwie so ein kleines Rätsel.
Was macht für Sie die besondere Faszination Ihres Instruments aus? Was das Besondere am Horn an sich?
Ich glaube, das Schöne am Horn ist, also, es gibt ja so ein paar virtuosen Instrumente, wenn man irgendwie so eine Geige hat oder Klavier, dann können die Leute total abgefahrene Dinge auf dem Instrument machen und man denkt sich so, wow, Wahnsinn, irgendwie ist das virtuos. Das kann man mit dem Horn natürlich auch machen, aber für mich liegt die Stärke des Horns eigentlich in der Klangfarbe und in der Klangvielfalt. Also man merkt das ja auch ganz oft in Filmmusik, kommt Horn drin vor. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es ein Horn ist, aber es wird sehr, sehr viel und sehr, sehr oft verwendet, weil einfach ein einzelner Ton eine bestimmte Atmosphäre, einen bestimmten Ausdruck, eine bestimmte Emotion kommunizieren kann. Und das ist eigentlich das, was mir so am meisten an dem Instrument Spaß macht, wirklich mit einer Klangfarbe, mit einem Ton ganz viel zu kommunizieren, ganz viel rüberzubringen, ganz viel auszudrücken und damit auch irgendwie rumzuspielen, zu experimentieren und also auch diese Beyond Words Album Platte, die ich jetzt rausgebracht habe, die ist ja auch jetzt nicht auf Virtuosität abgezogen, sondern die ist ja sehr atmosphärisch. Das sind ja sehr ruhige Stücke, sehr emotionale Stücke, sehr viele Stücke, wo es einfach wirklich um den einfachen Ausdruck ging. Und das ist das, wo ich die Stärke des Instruments sehe und wo ich auch irgendwie den meisten Spaß dran habe, das umzusetzen und auszuprobieren. Thank you.
Thank you.